Wir wollen Mutter Gottes einladen, wo Jesus ist, da ist auch Himmel offen. Und wir wollen Mutter Maria einladen, dass sie besondererweise heute bei uns steht, mit allen Engeln und Heiligen. Alle unsere Freunde im Himmel, die wir besondere Verbindung haben. Sie warten auf uns. Wir müssen nur sie einfach rufen. Dann wird sie auch uns für uns fürbitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Halleluja.
Halleluja.
Wir haben jetzt gehört, auch ein bisschen über Umkehr und auch Beichtvorbereitung. Und jetzt, wir haben eben Vater unser gesungen. Was haben wir gesungen? Vater unser, gell? Und was sagen wir da Wichtigstes für heute, für Thema? Thema ist Vergebung. Alle wissen und niemand weiß. Ja, alle haben gewusst, aber ich habe nichts gehört. Gut, vergib auch, wie ich vergebe. Also Gott braucht unsere Vergebung. Und es gibt viele Menschen, sie meinen, sie haben vergeben. Und das heißt in deutscher Sprache, alles unter dem Teppich kehren. Irgendwann, wenn der Teppich kaputt ist, machen wir hoch, da ist voll Insekten vielleicht. Oder Dreck. Und wann machen wir diesen Teppich denn hoch? Nichts. Erst werden wir wach vielleicht oben, wenn wir ankommen. Ist das wirklich so? Ich habe doch alle Menschen vergeben. Und wie fühlen Sie das, wenn Sie nicht vergeben haben sollten? Wenn Sie das erzählen, spüren Sie selber. Ihr Herz drum tut weh. Wenn dieses Ereignis, wenn Sie sich, letzthin habe ich auch gedacht, diese Person habe ich doch vergeben. Und warum muss ich jetzt vergeben? Der stand da. So, im Bild. Dann habe ich versucht, ganz aktiv, ganz intensiv zu vergeben. Dieser Moment hat es gezogen. Ich habe verstanden, ich habe noch nicht vergeben gehabt. Das können Sie selber feststellen. Ohne Vergebung kann Gott nicht nur unsere Sünden vergeben, er kann dich auch nicht heilen. Das ist eine Störung. Und er kann auch dein Gebet niemals eine Antwort geben. Brauchst gar nicht einbilden, dieser Gott liebt mich nicht. Dieser Gott sieht mich nicht. Für ihn bin ich vielleicht nur ein Stiefkind. Wo ist dieser Gott? Die Schwester erzählt so viel über Gott. Es gibt so viele Teilnehmer hier, die mit Freude da sitzen, auch wenn sie krank sind. Wie können sie das machen? Aber man muss selbst nachdenken. Es bringt nicht alleine, dass wir nur das Wort Gottes hören. Wir müssen auch danach handeln, das ist wichtig. Aber wenn wir Jakobusbrief 4 nicht gelesen haben, können wir auch das alles nicht wissen, woher die Kriege kommen. Woher kommen die Kriege? Kommen die Kriege? Woher kommen die Kriege bei euch? In Jakobusbrief 4,1 lesen wir. Woher die Streitigkeiten? Woher? Doch nur von Kampf der Leidenschaften in eurem Innern. Herzen, im Innern. Das ist das. Da beginnt der Krieg. Und warum so viele Scheidungen in Deutschland, in Europa überhaupt? Ich frage, soll mal fragen, wie viele schon Geschiedene da sind? Darf man fragen, ist das schlimm? Wie viele Geschieden sind, hier sind? Darf ich? Wie viele sind das? Nur 3? Halleluja. Das ist für mich große, große Überraschung. Das finde ich sehr schön. Aber manchmal sind 20 davon Geschiedene. Gott sei Dank nur 3. Aber das hat mit ihnen nichts zu tun, mit euch, was wir hier jetzt erzählen, gell? Nicht, dass sie denken, ich meine euch. Nein. Warum kommt Krieg? Warum? Als Gemeindekrankenschwester, die Leute haben mich mögen. Bin ich immer mit einem grünen Auto war ich unterwegs. Da haben sie immer erzählt, jetzt kommt der grüne Blitz, wir müssen Platz frei machen. Ich bin ziemlich schneller gefahren. Das war, so habe ich auch Temperament und auch viel Arbeit. So, aber ich will damit sagen, sie haben alle mich eingeladen, weil eine Hochzeit war. Und ich bin nie zur Hochzeitfeier gegangen. Aber in der Kirche bin ich gegangen. Und da habe ich nur eins gewünscht. Nur eins. Ich habe gesagt, Gold und Silber habe ich nicht. Was ich habe, gebe ich euch. Nur einziger Rat. Jeden Tag neu beginnen in euer Eheleben. Bevor Sie ins Bett gehen, tun Sie gegenseitig segnen. Das bedeutet für gegenseitig, das ist alles vorbei, mein Schatz. Ist das nicht so? Manche gucken mich so an. Ja, hast du eine Ahnung, du warst ja auch nicht verheiratet. Ist ja schrecklich manchmal. Aber sind beide schuld. Aber ich bin nicht verheiratet, aber ich lebe im Kloster. Noch in Deutschland. 46 Jahre. Ich meine als Ausländerin. Und ich lebe. Ich lebe. Nur jeden Tag neu beginnen. Nur da. Ihr seid nur zu zweit von verschiedenen Gegenden. Wenn 500 Schwestern da sind, sie kommen jede von einer anderen Familie, einer anderen Umgebung aufgewachsen. Gell, Schwester? Sie weiß das. Und jeder hat einen anderen Charakter, das ist menschlich. Wir sind ja nicht geboren Ordensschwestern. Auch geboren sind die Priester, nicht angeboren, meine ich. Nicht angeboren Ordensschwestern, nicht angeboren Priester. Und viele Menschen wollen sagen, so muss eine Schwester sein, wie ich das vorstelle. Das geht nicht. Wir sind auch Menschen. So wie sie auch. Also, ich möchte Ihnen sagen, das ist, was ich wünsche, alle Leute. Vielleicht diese Leute inzwischen sind 50 oder 60 Jahre alt. Vielleicht denken sie noch an mich, weil ich das gesagt habe. Vielleicht tun sie das noch. Und es ist sehr wichtig, dass wir täglich neu beginnen. Denn kann kein Krieg geben. Wenn aber in mir Krieg ist, ist in meiner Umgebung Krieg. In meiner Umgebung Krieg ist, ist auch Arbeitsplatz Krieg. Auch in Gesellschaft Krieg. So beginnt immer mehr Krieg oder das, es wächst immer. Niemand will nachgeben. Und woran liegt das? Das ist das Egoismus. Das ist das. Was ich will, wer durchsetzt. Was ich will. Wenn wir aber was ich will, abgeben, er wird schon richtig machen. Ist das nicht so?
Ja.
Ich habe diese Mutter Gottes Statue hier. Habt ihr gesehen? Ist das nicht schön? Ein bisschen bräunlich, gell? Halleluja. Wir haben eine Mutter Gottes Statue gesucht. Passend zum Herz Jesus. Nirgends war, wir haben genug da, aber es passt nicht. Deutschland muss ja alle Farben stimmen, ne? Okay, da waren wir drei Schwestern hier gesessen. Nicht drei Schwestern, da waren nur zwei mit Frau Doktor. Und wir haben überlegt, welche Mutter Gottes passt zu dieser Farbe. Da war eine andere Herz-Jesus-Statue hier. Das war ein Katalog, habe ich gesagt, das gefällt mir, habe ich einfach gesagt, eine Statue. Dann hat Schwester Juliane gesagt, nein, nein, mir gefällt das. Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dir. Es ist etwas größer und ein bisschen so. Und dann hat Frau Doktor gesagt, die beiden gefällten sie nicht. Ihr gefällt es ein anderer. Etwas kleiner und so. Aber wir waren hier gesessen. Wir haben nicht gewusst, welche. Und einmal habe ich gesagt, hört ihr zu. Ich steige aus. Ihr könnt selbst wählen, was ihr wollt. Und ich sitze gerade dabei. Und ich hörte hier eine Stimme von ihm. Ich entscheide. Bitte. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, er entscheidet. Sie waren sprachlos, ne? Aber die müssen alles wahrnehmen, weil das immer stimmt, was kommt, ne? Bis jetzt war alles, was der Herr sagt, stimmt. Also ich höre gut für mein Alter. Und was war das? Frau Doktor ist rauf, hat sie gesagt, wir wollen Lose ziehen. Lose ziehen. Und wir haben Lose gezogen. 3x1, 3x2, 3x3 hat sie da reingebracht. Und wir haben immer gebetet. Wie kleine Kinder. Das ist ja immer gut. Und ich habe gesagt, Jesus, du nimmst jetzt eins raus, was du willst. Nummer eins. Nächste, das Sikuliana hat rausgenommen, sie kommt gerade. Und dann war auch Nummer eins. Und was war diese Nummer eins? Was ich gewollt habe. Und das ist die. Und warum passiert das? Ich habe mein Wille abgegeben. Freiwillig abgegeben. Versucht ihr mal. Auch dieser Egoismus mal abgeben. Muss nicht alles machen, was du willst. Und wer leidet darunter? Eure Kinder. Oder ihr selbst. Weil sie nie vergeben haben ihre Eltern. Lieber gehen sie raus, rennen sie weg von zu Hause. Eine Mutter geht raus mit Mann und 3 Kinder zu Hause lassen. Und so Verschiedenes. Das hat mit Egoismus was zu tun. Und nicht vergeben bereit ist. Wir hören immer wieder, irgendwo Krieg ist. Und wir bekommen selbst Angst. Hoffentlich kommt dieser Krieg auch nicht nach Deutschland. Ist das nicht so? Wir haben viel zu beten. Wir müssen einfach denken, was tun wir dazu beitragen? Tun wir irgendwas dagegen? Oder beginne ich bei mir selbst ganz neu werden? Ganz neu geboren werden? Teppich mal rausholen und schütteln bei der Sonne und Wind und mal sauber machen und den Boden richtig schuppen und sauber machen? Alles, was unterdrunter nicht vergebener Zustand ist. Aber für Gott ist sehr wichtig, dass wir vergeben. Wir lesen in Jesus Sirach Kapitel 28, 2 bis 11. Das heißt, wir können anfangen ab 2. Vergib deinen Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Habt ihr gehört? So, Vers 3, der Mensch verharrt im Zorn gegen den anderen, von Herrn aber sucht er Heilung zu erlangen. Sie verstehen genau, was ich lese, ich brauche nicht erklären. Mit seinesgleichen hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner eigenen Sünde bittet er um Gnade. Obwohl er nur ein Wesen aus Fleisch ist, verharrt er in Groll. Wer wird da seine Sünden vergeben? Immer suchen wir die Fehler bei anderen, bei uns selbst nicht. Zum Beispiel, manche fromme Frauen kommen für Gespräche hierher. Wissen Sie, mein Mann ist unmöglich. Ja, Frauen müssen entschuldigen, wenn ich so, ich meine euch nicht, so manche Frauen. Sie kommen zu mir und sagen, mein Mann ist unmöglich. Er ist so, er will immer Krach machen. Das mache ich jetzt so viele Jahre, aber jetzt mache ich nicht mehr mit. Dann sage ich, ja, was geschieht denn? Ja, er kommt bei der Tür aufmachen schon, schimpft er, das ist in Ordnung, nicht in Ordnung und hier. Und was machen Sie denn? Sie sind ja gut, was machen Sie? Was soll ich machen? Ich muss ja auch dagegen werden. Ja, du hast vielleicht, du kannst mich oder so, wie das heißt alles. Ich weiß nicht, was das alles heißt, ja? Die Sprichwörter, die Schimpfwörter. Und? Ja, ist sie besser als er? Alle beide gleich. Oder die Frau ist schlimmer, weil sie kennt Jesus und sie hat vielleicht, sie ist zur Erneuerung gekommen. Und sie macht einfach noch mehr, als das ist. Wenn wir gut sind, wir müssen zeigen, ich kann anderes sein als er. Und dann fragt er noch, und du rennst immer in die Kirche? Auch noch nach Bad Soden? Und Gebetstage? Was hast du, das ist, was du gelernt hast? Wenn sie normal bleiben, dann wird er nachdenken, hoppla, sie hat sich geändert. Ist doch was passiert. Ja, mein Schatz, es tut mir leid, das habe ich halt so gesagt. Weißt du, ich bin übermüdet, es war so viel Arbeit im Büro und so weiter. Dann kommt es, die Sachen. Und dann kann neu beginnen. Aber immer gegenseitig streiten. Da gibt es nur Feuer. Aber nicht gutes Feuer. Es gibt so viele Erfahrungen. Manche sind böse, nur weil der Pfarrer so und so ist. Der Pfarrer ist schuld. So sagen die Leute. Der Pfarrer ist schon längst gestorben. Aber sie sind böse mit Gott und der Kirche. Es war mal ein älterer Mann, der sehr schwer krank war. Und während meiner Krankenpflegezeit in der Gemeinde. Er war sehr krank, über 80 Jahre alt. Seine Frau hat mich angerufen und gesagt, kommen Sie, mein Mann muss bald sterben. Aber schon über 40 Jahre mit Kirche nichts zu tun gehabt. Nur Sie können helfen. Der Pfarrer war letzte Woche da. Er hat ihn mit einer Tasse nachgeschmissen. Und dass er schneller draußen war. Und ich bin zu ihm, ich habe ihm eine Spritze gegeben gegen Fieber, was erlaubt war. Und dann habe ich gespritzt und nachher sagte er, das hat ihm so gut getan. Nach einer Stunde war Fieber weg. Und er meint, das hat gut geholfen. Dann habe ich ihm gesagt, das ist nur für Körper. Und wie sieht die Seele aus? Dann hat er gesagt, da ist die Tür, Sie können rausgehen, wenn Sie wollen. Aber davon brauchen Sie mit mir nicht reden. Von der Kirche und Pfarrern nicht. Also, gut. Ich habe gesagt, ich habe nur eine Frage. Was hat der Pfarrer Böses getan? Über 40 Jahre nicht mehr Kirche gehen. Er hat mir gesagt, wissen Sie, ich bin von Krieg zurückgekommen. Und er hat die Grundstücke verteilt für Häuser bauen. Und ich habe nichts bekommen. Alle anderen haben gekriegt. Warum hat er sowas getan? Und hat er geschrien mit voller Kraft. Dann habe ich gesagt, sehen Sie, Sie sind immer noch von Gott weggeblieben. Nur weil ein Pfarrer einmal sowas falsch gemacht hat, wenn Sie aber sterben, Sie stehen alleine vor Gott. Gott fragt dich nicht, was hat der Pfarrer gemacht? Gott fragt dich nicht, was hat der Ehemann gemacht? Gott fragt dich nicht, was hat deine Schwiegereltern gemacht? Gott fragt dich, was hast du gemacht? Ist das bewusst uns? Der Opa hat gleich mir gesagt, holen Sie Pfarrer. Und der Pfarrer war da, er hat gebeichtet. Gleicher Abend, 23.20 Uhr ist er gestorben, mit Frieden und Freude. Und großes Fest im Himmel gefeiert worden dadurch. Aber was machen wir? Es ist sehr heiß hier, merke ich. Das ist da oben. Nein, ich habe schon. So, wir lesen, Apostel Paulus schreibt in Epheserbrief 4, 2 bis 3. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, in die Einheit des Geistes zu wahren, durch den Frieden, der euch zusammenhält. In der Einheit leben heißt es auch nicht nur in der Einheit ein Konto haben, auch essen, nicht nur essen, auch beten ist wichtig. In der Familie, jeden Tag Familiengebet ist sehr wichtig. Und gegenseitig vergeben ist wichtig. Wenn wir von Vergebung reden, müssen wir 5 verschiedene Arten des nicht vergebenden Zustands unterscheiden. Was ist das erstens? Ich bin nicht bereit, den Menschen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ist klar? Ich war in Slowenien, ich glaube letzten Monat oder vorletzten Monat, das weiß ich nicht mehr. Da war eine ältere Dame vor mir gesessen, aber immer so wie manche auch noch hier, ganz ernst und traurig und was erzählt sie da ständig, so ungefähr, ein Gesichtsausdruck. Ich habe sie nachher mit ihr gesprochen. Sie hat erzählt. Sie kennt ihre Mutter nicht. Nur einmal hat sie gesehen. Sie war ein ungewolltes Kind. Uneheliches Kind. In ein Lager ist sie zur Welt gekommen. Während des Krieges. Und sie hat erzählt, aber nicht geweint bei Erzählen. So hartnäckig, so richtig, so bös gesprochen, ja. Aufgeregt und ernst. Hat sie gesagt, nicht einmal die Frau, die mich geboren hat, mich in Arme genommen. Und ist weggelaufen. Da hat jemand sie aufgenommen. Also sie war froh, dass die Frau sie aufgenommen hat. Aber in ihr ganzes Leben spürt sie eine Ablehnung. Immer, die Leute mögen sie nicht, so denkt sie. Aber dieser Zustand von während der Schwangerschaft, was sie erlebt hat, das Kind, steckt noch drin. Und mit 18 Jahren, wo sie 18 Jahre alt war, kam ihre eigene Mutter und wollte sie besuchen. Sie wollte von ihr nicht wissen, ist sie weggelaufen. Und sie hatte eine Wut in ihr drin. Egal, was sie macht, ist nicht in Ordnung. Gottes Segen ist nicht dabei. Reicht es nicht, was die Frau mitgemacht hat? Und sie macht noch mehr mit, weil sie nicht bereit ist, ihre Eltern zu vergeben. Habt ihr verstanden? Und so gibt es viele Leute, die entscheiden sich selbst, ob ihr gut gehen soll oder nicht. Habt ihr mich richtig verstanden? Und so ist es. Und diese Frau hat vergeben. Aber beim inneren Heilungsgebet hat sie 20 Minuten lang geschrien, geweint. Aber viel Tränen, viel Tränen. Und sie wurde ganz geheilt. Auf sie ist eine wunderschöne Frau geworden. Ihr Gesichtsausdruck. Halleluja. Halleluja. Das ist diese Bereitschaft, ich muss vergeben. Punkt 2. Es gibt Menschen, die nicht bereit sind, uns zu vergeben. Weil wir vielleicht sie verletzt haben, nicht vielleicht, hundertprozentig, aber wir haben versucht, um Verzeihung zu bitten. Aber sie wollen nicht wissen von ihnen. Was machen sie denn? Was können wir denn machen? Wir müssen für sie beten. Es ist klar. Versuchen noch einmal. Horch, jetzt war ich im Haus Raphael, ich war bei Jesus gesessen, ich habe verstanden, dir geht es ja auch nicht so gut und dir ist ja auch nicht wohl. Vielleicht kommen wir doch zusammen wieder. Das kann man doch anfangen, oder? Wenn Sie so vornehmen, finden Sie schon Frieden in Ihrem Herzen. Es gibt Menschen, die sich selbst nicht vergeben können, weil sie irgendwas in ihrem Leben angestellt haben, was nicht gut war. Was kann das sein? Eine Abtreibung vielleicht? Gilt es Abtreibung nur für Frauen? Wenn eine Frau abtreibt, das ist nur ihre Schuld? Wer ist noch schuld? Auch die Männer, ne? Ah, Partner, sagen sie. Ich sage Ehemann, ja. Ja. Partner gibt es bei uns nicht. Also gut. Da versteht man manches. Partner. Also das ist schon richtig. Der Mann meinte, aber der hatte damit nichts zu tun. Sie kümmern um nichts. Es gibt auch Männer, aber sie sagen, bitte, mach das nicht. Das gibt es auch. Aber viele Männer denken nicht daran, dass er mitschuld ist bei Abtreibung. Ne? Also das sind die Schuldgefühle, in dieser Frauen drin haben, Schuldgefühle. Und Schuldgefühle kann krank machen. Haben wir schon in diesen Tagen schon gehört. Oder vielleicht Eltern nicht gekümmert, um Eltern nicht gekümmert. Die waren alt. Vielleicht sind sie weggelaufen von zu Hause. Und sie sind inzwischen gestorben. Und dann haben sie Sorgen. Sie machen immer noch diese Gedanken. Mit diesen Gedanken leben sie und denken, warum habe ich sowas angestellt? Ja, wir machen solche viele Erfahrungen bei den Gesprächen in verschiedenen Ländern. Überall, die Menschen sind gleich. Wenn sie aber in Schuldgefühle leben, kann sein, dass sie depressiv werden und krank werden. Das ist ganz schlimm. Es gibt aber Menschen, die böse sind und zornig sind, wenn jemand ganz schnell stirbt in der Familie. Wieso magst du das? Das hat man auch schon gehört. Das ist ein Zorn gegen Gott, ein Groll. Ich habe auch letzthin erfahren, eine ältere Dame war hier und hat gesagt, mein Sohn will von der Kirche nicht mehr wissen. Seit er ein behindertes Kind hat. Vorher hatte er zwei gesunde Kinder. Das hat er vergessen. Das von Gott bekommen hat. Ist er aus der Kirche ausgetreten. Die Kinder dürfen auch nicht mehr Kirche gehen. Schrecklich. Schrecklich. Und das ist das Groll. Fünfter Punkt ist sehr wichtiger Punkt, was wir selber nicht denken. Das sind die Schuld von Vorfahren. Vielleicht waren unsere Vorfahren nicht mit Gott versöhnt oder mit seinem Nächsten, und sie, als sie gestorben sind. So können auch viele, auch negative Folgen auf uns übergegangen sein. Adam und Eva haben gesündigt. Und wir müssen auch tragen, oder? Wir haben diese Erbsünde bekommen. Und so ist von unserer Generation, von vier oder wie viele Generationen bis dahin, diese, was die gemacht haben. Wir erben diese alles. Nicht nur Geld und Haus. Je nachdem, wie sie dieses Geld gemacht haben, wissen wir nicht. Und wenn wir das nehmen und benutzen, ohne für sie zu beten, es ist wichtig, dass wir für unsere Vorfahren beten. Es ist sehr wichtig. Ich spreche nur aus der Erfahrung von Gesprächen. Wenn sie aber Heilige Messe lesen lassen haben, dann kann man sehen, nachher, dass es besser geht. Wir hören nachher über Vorfahren noch. In Exodus 20,5 lesen wir, 20,5, bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an den dritten und vierten Generation. Wenn wir hören, zum Beispiel, jemand kommt hierher und sagt, mein Sohn ist Alkoholiker. Dann frage ich, wer ist noch in der Familie Alkoholiker? Auch mein Mann. Auch der Cousin von meinem Mann, auch die Kinder von mein Schwager. Es gibt immer so viel weiteres. Versteht ihr? Habe ich recht? Oder Selbstmordgedanken. Vielleicht ist auch jemand Selbstmord begangen. Dann heißt es, immer wieder sehen wir das. Oder bestimmte schlechte Gewohnheiten. Aber der Sohn, wenn er sieht, dass sein Vater ein Trinker ist, er muss das nicht tun. Er kann wegbleiben von Alkohol und er kann viel Gutes tun. Dann kann diese Sachen auf ihm nicht kommen. Es geht nicht, wenn er gut lebt. Gott ist gut und barmherzig. Er sieht dann, was er alles Gutes tut. Auch Almosen geben, das kann viel helfen. Aber wir denken das alles nicht. Was geschieht, wenn wir nicht vergeben? Gott wird deine Sünde nicht vergeben. Wenn du nicht vergibst, wird Gott deine Sünde nicht vergeben. Wollt ihr beichten gehen?
Ja.
Wollt ihr vergeben?
Ja.
Werden wir nachher Jesus einladen. Matthäus Evangelium 6,15 steht geschrieben, wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, dann wird euch euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Sie sind einverstanden? Punkt 2. Dein Gebet wird nicht beantwortet werden. Dein Gebet wird nicht beantwortet werden, wenn du nicht vergibst. Brauchst gar nicht die Arbeit, oh, so oft bete ich und der Herr gibt meine keine Antwort. Wegen meinem Sohn bete ich jeden Tag, Schwester. Oder die kommen, ich bin so lange krank. hatte eine ältere Dame, war ein Gespräch bei uns. Ich habe gesagt, was haben Sie denn? Arthritis. Also aber noch alle Gelenkschmerzen, schrecklich. Und da fing alles so. Dann habe ich gesagt, wen haben Sie noch zu vergeben? Niemand. Dann habe ich gesagt, und Schwiegermutter? Oh, Schwiegermutter habe ich gepflegt. Stellen Sie mal vor, sie war schwer krank. Sie ist ja auch inzwischen gestorben. Aber ich war gut zu ihr. Das habe ich nicht gefragt. Haben Sie ihr vergeben? Ja, ja, ich habe alles getan für Sie. Dann habe ich gesagt, erzählen Sie mal irgendwelche Ereignisse mit Ihrer Schwiegermutter, wo Ihnen wehgetan haben. Sie hat begonnen und hat angefangen laut weinen. Dann sehen Sie, Sie haben noch nicht vergeben gehabt. Aber jetzt wollen Sie vergeben. Sie hat vergeben, wir haben gebetet und sie wurde geheilt. Du kannst dadurch auch krank werden, wenn du nicht vergibst. Du kannst nicht mehr schlafen können, Unruhe, Depression, alles. Ich frage nicht, ob das nicht so ist. Sie wissen ganz genau. Die Menschen, die nicht vergeben haben, können auch nicht mehr richtig beten. Ist das so? Sie haben alle ihre Erfahrung gemacht. Das ist so. Kann nicht mehr beten. Dauernd kommt diese Person auf uns und stört in unserer Gedanken. Aber wie hat Jesus gebetet? Jesus ist ja unser Vorbild. Wir wollen ja Jesus Christus nachfolgen. Nachdem, was hat er alles mitgemacht? Jesus wurde auch verwundet. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn ins Gesicht und flochten einen Dornenkranz und setzten ihn ihm auf. Sie verspotteten ihn. Jesus, der Gottes Sohn ist, haben sie als noch größeren Verbrecher als Barabbas hingestellt. Ist das nicht allerhand? Und was hat der Herr gemacht? Kurz vor seinem Tod am Kreuz, in seinen grausamen Schmerzen, hat er an seine Feinde gedacht. Und hat er gebetet, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir wollen bitte wiederholen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Können wir auch so beten für unsere Feinde? Dann werden wir auch Frieden erfahren in unserem Leben. Wir wollen kurz jetzt noch nachdenken über Vorfahrengeschichte. Im Buch Numeri 4, 18 lesen wir, ich bin Jahwe, langmütig und reich an Huld, der Schuld und Frevel wegnimmt, der aber den Sünder nicht ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Söhnen verfolgt, an den dritten und vierten Generation. Das ist das Wort Gottes. Das ist nicht meine Meinung. Steht geschrieben. Wo steht es geschrieben? Numeri 4, 18. Aber es steht in drei verschiedene Stellen geschrieben. Müssen wir jetzt nicht alles vorlesen. Was ist mit Deutschland? In den letzten 100 Jahren haben die Menschen gesündigt, besonders auch hier. Durch viele Kriege, dadurch wurde viel unschuldiges Blut vergossen. Menschen wurden aus ihren Heimaten vertrieben. Auch in Europa und überall war ein Problem. Massentötungen in Konzentrationslager. Viele junge Männer starben an der Front. All diese Unrecht wird von Generation zu Generation weitergegeben. Glaubt ihr das nicht? Es ist so. Und darunter leiden noch heute noch viele Familien, ohne zu wissen. Und so ist es auch. Viele Kinder werden abgetrieben, haben wir gestern gehört. Und die Folge ist, dass auch folgende Generation auch darunter leiden müssen. Oder sie machen das Gleiche. Mutter hat abgetrieben, Oma hat abgetrieben und die Kinder treiben ab. Was ist dabei? Die können nicht mal ansprechen. Du hast ja selber gemacht. Warum nicht ich? Bitte. Schrecklich. Im Psalm 79, 8 beten wir, rechne uns die Schuld der Vorfahren nicht an. Mit deinem Erbarmen komm uns eilends entgegen, denn wir sind sehr erniedrigt. In die Klagelieder 5, 7 lesen wir, unsere Väter haben gesündigt. Sie sind nicht mehr. Wir müssen ihre Sünden tragen. Aber wir müssen nicht. Wenn wir beginnen, mit ihnen zu beten und für sie heilige Messe lesen lassen, dann brauchen sie nicht alles mitmachen. Ich möchte nur noch eine Stelle lesen, was wichtig ist, dass sie verstehen, wie wichtig heilige Messe ist. Es erzählen auch Priester sogar, das bringt nicht, heißt es. Steht aber in der Heiligen Schrift geschrieben. Aber ich möchte vorher noch was lesen. Ezechiel 18, 14 bis 17. Nun hat auch dieser Sohn wieder einen Sohn gezeugt, der in Sünde gestorben ist. Und der Sohn sieht alle die Sünden, nein, noch nicht gestorben, aber in Sünde lebt. Der Sohn sieht alle die Sünden, die sein Vater begeht. Er sieht sie, begeht sie aber nicht. Er hält auf den Bergen keine Opfermahlzeiten ab. Er blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israel auf. Er schändet nicht die Frau seines Nächsten. Er tut alles nicht, was der Vater getan hat oder was der Vater tut. Er unterdrückt niemand. Er fordert kein Pfand und begeht keinen Raub. Dem Hungrigen gibt er von seinem Brot und den Nackten bekleidet er. Er hält seine Hand von Unrecht fern. Er nimmt keinen Zins und treibt keinen Wucher. Er befolgt meine Rechtsvorschriften, sagte Gott, und lebt nach meinen Gesetzen. Dieser Sohn wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben. Er wird bestimmt am Leben bleiben. Halleluja.
Halleluja.
Habt ihr gehört?
Ja.
Ihr könnt jetzt neu beginnen. Nicht alles nachmachen, was der Vater und der Opa gemacht hat oder noch macht. Also jetzt nur von Heiliger Messe. Wie wichtig das ist, will ich sagen. Es war Krieg, lesen wir, in das zweite Buch der Makkabäer, Kapitel 12, 39. Am nächsten Tag kamen die Leute, das war Krieg, zwischen die Mannschaft des Judas kämpft, gegen Gorgias. Die Juden haben auch viele Menschen verloren, obwohl Gott ihre Seite war. Und warum haben sie verloren? Sie waren sprachlos. Gott war immer ihre Seite. Wieso haben sie alles verloren? Das heißt denn hier, 12,39, Krieg war vorbei, aber alles verloren. 12,39, am nächsten Tag kamen die Leute des Judas, um die Leichen der Gefallenen zu überführen. Es war inzwischen höchste Zeit geworden. Und sie inmitten ihrer Angehörigen in der Familiengräben zu bestatten. Da entdeckten sie, dass alle Toten unter ihren Kleidern Amulette der Götter von Jamina trugen. Obwohl das den Juden von Gesetz her verboten ist. Da wurde allen klar, dass die Männer deswegen gefallen waren. Habt ihr gehört? Und sie priesen nun alle das Wirken des Herrn, des gerechten Richters, der das Verborgene ans Licht bringt. Anschließend hielten sie einen Bittgottesdienst ab und beteten, dass die begangenen Sünde wieder völlig ausgelöscht werde. Der edle Judas aber ermahnte die Leute, sich von Sünden reinzuhalten. Sie hätten ja mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen das Vergehen der Gefallenen gehabt habe. Er veranstaltete eine Sammlung, an der sich alle Beteiligten, da schickte etwa 2000 Silber, Drachmen nach Jerusalem, damit man dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte er sehr schön und edel, denn er dachte an die Auferstehung. Hätte er nicht erwartet, dass die Gefallenen auferstehen werden? Wäre es ihm nämlich überflüssig und sinnlos gewesen, für die Toten zu beten? Ist das klar? Und wenn jemand euch erzählen, das ist Unsinn, wenn sie Heilige Messe lesen lassen, zeigen sie diese Stelle. Das ist auch Wort Gottes.